Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad, heute mit unserem bekannten, berühmten, berüchtigten, beliebten und von allen geschätzten Velo Race, der liebe Thomas in München und der Christian in Köln. Guten Abend, lieber Thomas.
Guten Abend.
Wie, ist schon komisch, ne? Also ich weiß noch, also heute nehmen wir ein bisschen später als sonst auf und senden auch später, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wann wir das letzte Mal eine Sendung aufgenommen haben, wo es dunkel schon war.
Ja, wahrscheinlich im letzten Herbst irgendwo, ja. Oder?
Ja,
also, oder vielleicht auch im Frühjahr dieses Jahr noch.
Ja, das kann gut sein, aber es kommt mir, also ich habe mein Gedächtnis wie ein Goldfisch. Ne? Also ich habe jetzt auch spontan Spekulatius-Hunger bekommen.
Aha.
Die wird es ja mit Sicherheit auch schon bald geben. Oder gibt es schon? Ich habe es noch nicht gesehen.
Weihnachten steht vor der Tür.
Weihnachten steht vor der Tür. Hast du denn noch schon alle Geschenke?
Immer noch nicht.
Immer noch nicht, verdammt. So ein Ärger. Naja, ich kriege meine auch erst am 24. dieses Jahr mal wieder.
Ja, also hat noch Zeit.
Hat noch Zeit, absolut. Also nur kein Stress. WM in Bergen ist vorbei. Die wollen wir ein bisschen zusammen feiern, feiern. Und dann haben wir so ein bisschen Gossip-Kram und Ausblick. Und am Anfang auch etwas kleines, feines, organisatorisches, vielleicht möchte man es nennen, in diese Rubrik einordnen. Und zwar geht es um den Kalender. Wir haben jetzt mal, da wir das mit dem Livestreaming jetzt in letzter Zeit eigentlich immer stabil hinbekommen haben und es sozusagen eigentlich jetzt gesetzt ist und durch die Ultraschall, Studio Link und blablub Technik auch sehr, sehr einfach umzusetzen ist, wir das immer hinkriegen, haben wir jetzt mal einen Kalender eingepflegt auf unserer Seite. Das ist ein sehr, sehr einfacher Google-Kalender, wie ihn die meisten kennen, und den man abonnieren kann. Das heißt, wenn ihr möchtet und gerne auch mal live, entweder noch nie live zugehört habt und es mal möchtet, oder wenn ihr sonst öfter mal live zugehört habt und das dann, warum auch immer, nicht mehr gemacht habt, wie auch immer, wenn es euch interessiert, dann könnt ihr auf unsere Seite gehen, rechts oben Kalender, und könnt diesen Kalender abonnieren. Da werde ich alle Termine, alle Sendungen, ich hoffe immer früh genug, aber mindestens so 1, 2, 3 Tage im Voraus eintragen. Das heißt, dann poppt bei euch auf dem Mobiltelefon oder am Rechner auf, dass ein neuer Velo Home ansteht live, und dann könnt ihr euch am entsprechenden Tag, der Link wird da auch drin sein, einklicken und mithören oder auch nicht. Und wer also informiert sein möchte, der kann gerne diesen Kalender abonnieren. Danke an Björn, der sozusagen mein Alpha-Tester war und der festgestellt hat, dass es da ein Problem gab, das mir sehr geholfen hat. Und dann war der zweite Gedanke, da hatten wir auch, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen, das hatte ich jetzt schon wieder vergessen und jetzt fällt es mir ein. Ich habe selber ja im vergangenen Jahr auch über die Sendung hier gesucht, einen vernünftigen, zu abonnierenden Kalender für die großen Rennen. Wo also drin steht zum Beispiel, an dem und dem Tag ist irgendwie Flandern-Rundfahrt, an dem Tag ist Paris-Roubaix, und also wirklich nicht jedes kleine Rennen um den Kirchturm, sondern so die größeren Veranstaltungen, ne? Auch also die wichtigen Rennen, und vor allen Dingen auch bei den Grand Touren vielleicht immer schon, was das für eine Etappe ist. Ist es eine Bergetappe, ist es eine flache Etappe, ein Zeitfahren oder so etwas. Und meine Frage wäre jetzt, ob grundsätzlich Interesse dran besteht, dass wir diese Termine auch in diesen Kalender einpflegen. Das heißt, dass ihr nicht nur unsere Termine habt, sondern auch so die ganz, ganz wichtigen Rennen als Veranstaltung. Mit vielleicht dem Link zum Veranstalter oder mit dem Link zur, keine Ahnung, Pro Cycling Stats, bla, Homepage oder sowas in der Richtung. Der Aufwand wäre, vermute ich mal, am Anfang des Jahres ein bisschen, aber jetzt auch überschaubar. Nur, es würde dazu führen, dass der Kalender halt dann so ein bisschen gegebenenfalls unübersichtlicher wird. Und im Moment weiß ich da selber noch nicht so genau, ob das vernünftig ist oder nicht. Deswegen würde es mich freuen, wenn da mal Feedback kommt. Wenn kein Feedback kommt, dann gehe ich davon aus, dass kein Interesse besteht. Das ist dann okay. Also da meldet euch nicht. Und wenn ihr sagt, ey, das finde ich eine gute Idee, würde ich deswegen auch oder vielleicht auch nur deswegen abonnieren, dann vielleicht auch kurz melden. Dann würde ich mir die Arbeit machen. Ja, also auf der Homepage rechts oben unter Veranstaltungen und darunter dann die Möglichkeit zu abonnieren. Wie das geht, wisst ihr wahrscheinlich selber nicht. Und wenn sich jemand mit diesen Google-Kalendern gut auskennt und mir helfen könnte, wie ich sehe, wie viele Leute das abonniert haben, das wäre auch noch toll. Das war's, organisatorisch. Oder? Hatten wir noch? Nee, ne? Das war's. Ja, dann fahren wir nach Bergen. WM, es ist vorbei, und komischerweise musste ich dieses Jahr sehr oft an die WM 20, 20, was haben wir jetzt? 17? Mhm. 16, 15, ich glaube 14 denken oder so. Wann war die? Weiß ich gar nicht mehr wo. Wo ich während des Rennens eingeschlafen
2014
bin.
War in Ponferrada.
Ja, das klingt mir bekannt. Also ich war in Italien, das weiß ich noch.
2013 war in Florenz.
Nee, da war ich, also ich war nicht vor Ort. Dann, ich, 13 war es dann bestimmt nicht, weil dann wäre ich vor Ort gewesen. Weil wenn ich eh schon in Italien gewesen, im Norditalien gewesen wäre, dann wäre ich da vorbeigefahren.
2015 warst du in Übersee.
Naja, da war es auch nicht. Das wäre von der Zeitverschiebung gar nicht geklappt. Nee, dann war es 2014. Genau, da haben wir noch einen Podcast aufgenommen, der Markus und ich, während ich in der Toskana so in die Landschaft guckte. Da habe ich noch geraucht. Ein anderes Leben. Naja, wollen wir euch nicht mit solchen Unzulänglichkeiten meinerseits belästigen und verlängern. Ich bin heute auch ein bisschen in der Spur. Machen wir einfach mal die Bergen-WM. Mannschaftszeitfahren, Damen und Herren, hatten wir schon besprochen in der letzten Sendung, also vergangenen Montag oder Dienstag. Und gucken mal, wie es so weiterging. Was erwähnenswert ist, was groß erwähnt werden muss, was weniger groß erwähnt werden muss. Mein Vorschlag wäre, wir gehen einfach in der Chronologie der Rennen vor, oder?
Ja, würde ja Sinn machen.
Das würde dann anfangen mit dem U23-Zeitfahren der Herren, welches dann am, lass mich nicht lügen.
18. September.
Ja, am 18. war. Das war dann vergangene Woche, Moment, für Sonntag, Samstag, Freitag.
Das war letzte Woche Montag.
Echt? Ah ja, da haben wir aufgenommen wahrscheinlich, ne? An dem
ja, Tag. Genau.
Einzelzeitfahren U23 der Männer oder der Burschen. und aus Deutschland, also war das die Nummer, wo dieser sehr junge, nee, das war was anderes, ne? Verwechsel ich gerade wieder mal was?
Wie meinst du?
Wo war es denn, wo ein extrem junger 18-Jähriger?
Ja, das war doch da, wo dieser Mikkel Bjerg gewonnen hat.
Okay, dann habe ich doch ausnahmsweise mal in meinem Kopf noch was richtig bewahrt. Also ein 18-jähriges Talent von Team Giant Castelli, welches, ich möchte mal sagen, da alles in Grund und Boden gefahren hat. Was Rang und Namen hat, möchte ich jetzt nicht behaupten, ne? Aber was man zumindest vielleicht schon mal gehört hat und zumindest auch vom Alter her deutlich vor ihm stehen sollte.
Ja, schon sehr überraschend, dass man mit 18 bei einer U23-WM schon so auftrumpft und vor allem das andere sind ja alles schon, ja, wie zum Beispiel Nelson Pauls oder Brandon McNulty, schon relativ etablierte Fahrer, sage ich jetzt mal, die da überhaupt gar keine Chance gegen den Dänen hatte und man muss ja auch sehen, die Durchschnittsgeschwindigkeit mit 47,134 km/h führen jetzt, ja, sag ich mal, nicht flaches Zeitfahren, war das schon echt super. Also, da muss er sich ja kaum vor den Profis verstecken.
Nee, also wenn man sich das anschaut, ich gucke es gerade mal, wo ich das Tab offen habe. Dumoulin hatte eine Durchschnitt, okay, es war jetzt eine andere Strecke. Kann man nur schwer 1:1 vergleichen, ne? Aber nichtsdestotrotz, Hut ab, also, weiß man gar nicht, also finde ich schon fast besorgniserregend, um es mal so rum zu sagen, was da passiert ist. Also, Mann. Bist du noch da? Das fängt ja schon wieder gut an. Also, ich höre den Thomas jetzt nicht. Ich glaube, ich werde ihn einfach nochmal anrufen unter der üblichen Leitung. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Er hört mich nicht mehr. Hat er mir gerade geschrieben. Ich lasse es einfach mal laufen. Vermute mal, dass es vielleicht bei mir das WLAN abgeschmiert ist. Also ich nehme natürlich nicht mit WLAN auf, sondern mit normalem. Ja, da ist, glaube ich, meine ganze Fritzbox gerade abgeschmiert. Ja, schön. Also endlich mal gute Neuigkeiten. Sag ich dem Thomas mal Bescheid, ne? Und dann gucken wir mal, was wir daraus so machen können. Ich quatsche ein bisschen so vor mich hin. Mal gucken. Hört mich nicht mehr. Ja, klar. Ich sage ihm jetzt mal Fritz. Box weg. Ich könnte jetzt mal gucken, ob ich mein Telefon... Ah, jetzt scheint es wieder da zu sein. Also, back in the race. Wieso kann ich denn meinen Chromecast hier sehen? Gucke ich mal, ob ich ihn nochmal anrufe. Sehr, sehr komisch. Aber dass das auch mit so einer Verzögerung erst zum Tragen kommt. ja, rufen wir ihn jetzt nochmal an, ne, und gucken wir mal, was passiert. Ob er dann direkt wieder da ist. Das ist wahrscheinlich der falsche Link. Endcall. Machen wir einfach mal weiter. So ist das übrigens in letzter Zeit. Da habe ich eben noch gelobt, wie gut und stabil es in letzter Zeit gelaufen ist. Und dann sowas. Sollte man einfach nicht sagen. Übrigens, ich hier gerade, weil ich ganz wegen Facebook Messenger den Link geschickt haben. Mein Kollege Dreiner hat heute Geburtstag. Einfach mal Geburtstag, Glückwunsch, obwohl er gar nicht zuhört, noch schicken. Kann nicht schaden. Wer den Rainer kennt, hat heute Geburtstag. So, jetzt rufe ich ihn mal an. Jetzt müsste es eigentlich direkt wieder kommen. So. Ich rufe ihn an. Ja, jetzt ist er wieder da. Ich habe einfach weitergesprochen. Ich lasse es als Audio-Fail mal drin. Vielleicht soll man einfach überspringen. Kapitelmarke, zack, weg. Es ist irgendwie, meine Fritzbox ist abgeschmiert. Warum auch immer. Haben wir eigentlich schon lange nicht mehr gehabt. Aber jetzt ist sie wieder da. Ich hatte schon kurz überlegt, mit dem Telefon zu, wie sagt man, tethern und es dann so weiterzumachen. Naja. Und ich habe auch, ich versuche jetzt eine Sache nochmal. Ich versuche jetzt gar nichts mehr. Lass mal so. Also, die Durchschnittsgeschwindigkeit, musste sich nicht verstecken, 47 km/h war er mit unterwegs und ich guck mal gerade, was er so, ne, World Championships U23 gewonnen, ist Flash de Süd, gefahren.
Flash de Süd, ja.
Ja, in Eschborn war er immerhin mit 18 schon Elfter dieses Jahr, beim U23-Rennen, muss man auch erstmal machen. Also, scheint ein Rohdiamant zu sein. Der vielleicht gar nicht mehr so geschliffen werden muss.
Ja, aber dann doch schon überraschend, dass der dann jetzt noch bei diesem Team Giant Castelli unter Vertrag ist, wo er dann jetzt sicherlich auch in ein, zwei Jahren sehen wird, dass er dann zu einem höherklassigeren Rennstall wechselt, damit er dann auch dementsprechend ja anspruchsvollere Rennen zur Verfügung gestellt bekommt, wo er sich dann beweisen kann.
Und vor allen Dingen ist er in diesem Team auch erst seit einem Jahr. Also er ist 2017 jetzt erst da, wie soll man sagen, seit diesem Jahr ist dort in der Mannschaft drin. Ne, muss man auch sagen. Und er ist bei den bei den dänischen Zeitfahrweltmeisterschaften ist er Zweiter geworden. Ne? Dritter. Muss man ja auch mit 18, also pff. Ich meine, gut, Dänemark ist jetzt nicht das riesigste Land, ne? Aber du musst da auch erstmal Dritter werden, ne? Und da hat er Leute geschlagen wie den einen und den anderen.
Mhm.
Ja. Schön. Sind wir mal gespannt, ne? Also wie lange es dauert, bis er beim Team Sky fährt.
Eine Frage der Zeit.
Ja, für einen Zeitfahrer ist das ja auch eine gute Frage. Bei den Deutschen muss man sagen, sie hätten da mit Sicherheit, wenn sie mit den entsprechenden Fahrern unterwegs gewesen wären, dann auch eine bessere Platzierung erzielen können, als jetzt der, wie vielte Platz? Ich glaube, es war irgendwie so 19. Platz von Julian Braun und Patrick Hallert, Platz 20. Aber die Jungs können ja noch lernen. Oder sind auch zum Lernen da. Ne? Also das finde ich jetzt nicht irgendwie besorgniserregend.
Ja, muss ja sagen, Lennart Kemner war nicht dabei und der wäre sicherlich auch um die Medaillenränge da vorne mitgefahren.
Ja, aber von ihm wird ja noch zu hören sein in dieser Sendung auch. Das war das U23-Zeitfahren der Herren und am darauf folgenden Tag war dann direkt auch schon das Zeitfahren der Damen. Ja, wie immer, also aus deutscher Sicht hatte man sich vielleicht ein bisschen mehr versprochen, also 54 Starter, was mich ein bisschen überrascht hat, also korrigiere mich, aber ich habe Mieke Kröger jetzt immer als sehr, sehr gute Zeitfahrerin wahrgenommen, ne? Und dass da Trixi Worak und klar, Lisa Brennauer auch eine Bank, aber dass Trixi Worak da den Vorzug bekommen hat, fand ich irgendwie komisch, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ich meine, die waren ja auch im gleichen Team, die werden sich da schon vielleicht auch nach dem Mannschaftszeitfahren dann abgesprochen haben, wer die besseren Beine hat und so und wie richtig ist. Aber für die Deutschen lief es an dem Tag einfach mal nicht. Kann ja auch mal sein.
Ja, ansonsten in den Vorjahren waren die Deutschen da ja immer recht gut, auch platziert, auch im Zeitfahren. Ja, und dieses Jahr generell ist die WM für die deutschen Damen ja nicht so toll gelaufen. Das hat sich dann auch im Zeitfahren fortgesetzt.
Ja, genau, also Lisa Brennauer mit Platz 12 und Trixi Borak mit Platz 17 gewonnen hat Annemiek van Vleuten und Anna van der Bergen vor Catherine Garfoot. Wie gesagt, also ich glaube, wir haben es hier schon mehrfach gesagt und uns dafür auch entschuldigt, aber wir haben auch nur begrenzt Zeit und bei den Damen kennen wir uns nicht so gut aus.
Ja, aber die Annemiek van Vleuten war doch die, die letztes Jahr bei den Olympischen Spielen diesen schweren Sturz gehabt hat und
genau.
Da freut man sich dann natürlich für die.
Darauf wollte ich noch hinaus, war das auch die, ich habe hier ein Video verlinkt, ich glaube, das ist das, was wir also das habe ich kurz danach gesehen bei den, würde ich sagen, Kollegen würde ich uns, würde ich ihnen nicht gerecht werden und uns auch nicht im Sinne von Unterschied, vom Global Cycling Network, das Video, wo sie auf ihre Eltern dazu gestürmt ist. Hast du was gesehen? Also, ja. Ich weiß nicht genau, in welcher Situation, das war kurz nach dem Rennen, ich weiß jetzt nicht genau, ob das der Moment war, wo es dann so durch war oder so. Da ist das Papa-Herz natürlich in mir ganz groß geworden und ich habe mir meiner Tochter dann auch schon gesagt, hier, guck mal, so läuft das, wenn du Weltmeisterin geworden bist im Zeitraum. Dann hältst du dich bitte bei mir so. Ja? Ja. Kannst erst zur Mama gehen, ist in Ordnung. Ne? Aber dann am Ende, von wem das Talent geerbt hast, wissen wir beide nicht, von mir nicht, aber dann meldest du dich bei mir. Sehr schöne Bilder und in der Tat hat es mich auch, wenn ich sogar in dem Moment gewusst habe, worum es ging, ne? Also es war sehr, 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 sehr schön. Ich habe irgendeinen Tweet mal geschickt, an dem Tag von diesem Olympiarennen, ne? Hat irgendjemand was getwittert und ich habe darauf geantwortet so, das sieht in der Tat nicht gut aus oder so, ne? Also weil irgendjemand gesagt hat, oh verdammt, die bewegt sich gar nicht. Und dieser Tweet wird von mir alle 2, 3, 4, 5 Wochen mal irgendwie geliked oder irgendwie sowas. Das verstehe ich nicht. Also das ist mir ein Rätsel, wie sowas zustande kommt. Also ein absolutes Rätsel. Ganz, ganz, ganz komisch. Naja. Ich habe es auch ein bisschen im Hals, falls ich höre. Also ich wundern soll, dass ich ab und zu mal so ein bisschen huste oder so. Ja, aber sehr schöne Geschichte. Also sie ist zurück im Sattel und auf sehr, 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 sehr hohem Niveau. Und dann kam auch schon der, ich glaube Mittwoch war es, ne? Also der Mittwoch, das Zeitfahren der Herren, was dann für uns wahrscheinlich ein deutlich höherer, größerer Höhepunkt war als das der Damen. Und nun ja, wir hatten es ja so ein bisschen, du warst mehr Team Dumoulin, glaube ich. Ich war mehr Team Wiggins und dann gab es noch die Diskussion über die Taktik, Nicht-Taktik und hin und her. Aber am Ende diese Taktik, das Rad zu wechseln oder nicht zu wechseln, ich habe irgendwo gelesen, also Tim Dumoulin hätte sein Rad wechseln können und noch einen Kaffee trinken zwischendurch und hätte es noch gewonnen. Er war
ja, es war wirklich so dermaßen überlegen, wie der gewonnen hat. Also da hat es dann letzten Endes auch keine Rolle mehr gespielt, ob er jetzt da mit dem Zeitfahrrad diesen Schlussanstieg hochfährt oder mit dem normalen Straßenrad, weil er hatte vorher schon so einen großen Vorsprung rausgefahren und die anderen schon so deklassiert. Ja, da hätte er sich auch wirklich noch einen Kaffee gönnen können.
Ja, also und Platz 2 und Platz 3, ich weiß es nur von Platz 2 und 3, die sind ja auch mit unterschiedlichen Taktiken rangegangen. Ne? Also Primož Roglič hat das Rad gewechselt, Chris Froome hat es nicht gewechselt und sowohl das als das eine als auch das andere scheint nicht. Dumoulin ist durchgefahren, also im Prinzip, wenn man sich das Podium anschaut, Rad gewechselt, Rad nicht gewechselt, gewechselt, nicht gewechselt, also so eine klare Tendenz ist da auch nicht so zu erkennen, was jetzt die klügere Lösung gewesen ist. Vielleicht hat sich auch gar nichts getan im Sinne von, macht da gar keinen Unterschied.
Ja, aber schon, also erstaunlich, wie schnell sowas gehen kann. Also man hatte da ja den Fahrern so einen roten Teppich ausgerollt. Mhm. Da sind die dann hingekommen, sind schon vom Rad runtergesprungen und dann haben die binnen von 5 Sekunden das Rad gewechselt. Also bei einem Etappenrennen jetzt wie der Tour de France oder zum Beispiel dem Giro d'Italia, da sieht man das ja natürlich nicht, dass das dann so schnell geht. Also da verstreichen dann immer mindestens 10, 20, wenn nicht gar 30 Sekunden, bis der Fahrer da sein neues Arbeitsgerät hat.
Erinnerst du dich, es gab mal ein Video, so als GIF dann auch, wo irgendein Fahrer das quasi so in Bruchteilen einer Sekunde gewechselt hat, der quasi fast von Rad zu Rad gesprungen ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, welcher das war, aber das war so schnell, dass du es kaum gesehen hast. Da stand ein Betreuer am Rand und das Peloton ist dran vorbeigefahren und in dem Moment, wo er vorbeifährt, springt er quasi vom einen Rad runter und aufs andere drauf und das ging so schnell, dass man es fast nicht gesehen hat. Also wenn ein, ich werde das im Nachhinein, habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet, aber ich werde das nochmal finden und vielleicht weiß er, hat auch ein Hörer das irgendwo noch den Link dazu. Also so habe ich das auch noch nicht gesehen.
Und, ja, ich glaube, Fabian Cancellara hatte auch mal beim E3-Preis in Harelbeek, ich glaube 2011, 3 Radwechsel in einem Rennen und beim 3. Radwechsel war das quasi auch schon so, wie du es beschrieben hast. Also da stand quasi schon das Teamfahrzeug vor ihm und er ist dann nur noch runtergesprungen und hatte dann gleich das neue Fahrrad.
Ich habe den Link schon gefunden. Also die Suche war jetzt nicht so schwierig, zugegebenermaßen. Ich poste ihn mal einfach in den Chat zur Sicherheit, damit ich ihn da auch wieder finde, wenn ich ihn später für die Shownotes brauche. Das war schon, also das war sehr, sehr beeindruckend. Also wen es interessiert, der kann da mal reingucken. Das war, glaube ich, der schnellste Fahrradwechsel, den ich jemals gesehen habe. Aber
es gibt, gibt auch diverse Videos, wo halt nicht nur das Fahrrad gewechselt wird, sondern direkt am Fahrrad der Schlauch binnen 10 Sekunden oder so.
Ja, das konnte ich auch. Also eine Zeit lang hätte ich zumindest, wenn ich mehr trainiert hätte, im Sinne von meine Pannenanzahl sich so gehalten hätte, wäre ich da wahrscheinlich auch irgendwann davon. Ja. Aber das habe ich letztens auch nochmal gesehen, so Weltmeisterschaften im Fahrradreifen, im Schlauch wechseln, irgendwie sowas in der Richtung. Also das war, ja, naja. Also, aber Toni Martin, erwähnen wir den Namen zumindest auch, wenn er an dem Tag genauso eine große Rolle gespielt hat, wie wir in unserer Besprechung des Zeitfahrens, nämlich keine bisher. Was ist mit ihm?
Er hat sich so gut verteidigt, wie er irgendwie konnte, aber letzten Endes, ja, war es halt so, dass dann doch dieser letzte Hügel, wo es da hochging und auch schon vorher hatte er ja schon einen kleinen Rückstand, dass es dann doch zu schwierig für ihn war.
Mhm. Auch Ron Dennis, der auch sehr viele Zeiten fahren diese Woche, dieses Jahr vorne
beendet
hat.
Ja, aber auch zum Beispiel Chris Froome hatte in dem Rennen keine Chance gegen Tom Dumoulin und hatte ja sogar noch Glück, dass er dann nicht eingeholt wurde.
Mhm. Ja, ja, also Dumoulin war einfach der der dominierende Fahrer. Also die Strecke war wie gemacht für ihn. Also ich will nicht sagen, wie gemacht für ihn, aber er vom Fahrertyp war einfach der am besten zugeschnittene Fahrer dafür für diese Strecke und seine Form ist auch überragend gewesen. Also in der Kombination war er an dem Tag einfach definitiv unschlagbar. Muss man einfach so sagen. Und da kann man auch, finde ich, einfach mal uneingeschränkt gratulieren und sagen, schön gemacht. Ach, Entschuldigung, wenn ich zwischendurch mal so weg bin. Das ist dieser Husten. Ja, also, Dumoulin, Glückwunsch für Primoz Roglic und Chris Froome, Zeitfahr-Weltmeister. Und dann kam am nächsten Tag, glaube ich, dann schon wieder der nächste, vielleicht dann auch etwas erfreulichere Tag für die Deutschen. Das U23 Road Race der Herren. Wow, und da hat sich vielleicht auch ausgezahlt, dass jemand ausgeruht war.
Ja gut, Lennart Kemner hat ja jetzt das U23-Zeitfahren nicht bestritten, vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass er vorher schon das Mannschaftszeitfahren mit Team Sunweb gefahren war und konnte sich dann ausruhen im Prinzip für dieses U23-Rennen. Ja, und ganz, ganz stark im Finale hat er eigentlich die entscheidende Attacke des Rennens geritten und gefahren und wurde dann auch erst, ja, in dieser letzten Abfahrt von seinem Begleiter und dem späteren Goldmedaillengewinner da eingeholt. Und ja, die beiden hatten dann aber auch arg zu kämpfen, da dem Feld zu widerstehen auf den letzten Metern.
Also konnten nur ihre 3 Sekunden sozusagen ins Ziel retten. Max Kanter vom Team Sunweb auch, ne? Glaube ich, oder? Hm. Ja. Auf Platz 7 noch mit reingekommen, also und Lennart Kenner. Also, was glaubst du? Also, jetzt U23, von der Statur her relativ großer, sehr dünner Fahrer, kann gut Zeit fahren. Man hat jetzt gesehen bei der Vuelta natürlich auch ein paar ordentliche Platzierungen dabei gehabt. Wo denkst du, geht der Weg für ihn hin?
Ja gut, der Vorteil von ihm ist natürlich, dass er jetzt da in diesem Team Sunweb die Möglichkeit hat, sich im Schatten der großen Rundfahrer bzw. des großen Rundfahrers Tom Dumoulin ohne jeglichen Druck eigentlich zu entwickeln und ja, natürlich wird er da versuchen, in Richtung der Rundfahrten sich auszuprobieren. Wie gesagt, mit 1,81 Meter und 65 Kilogramm Körpergewicht eigentlich optimale Voraussetzungen, um guter Rundfahrer zu werden. Und man sieht ja auch, die meisten guten Zeitfahrer, die relativ leicht sind, sind in der Regel auch gute Rundfahrtenfahrer geworden. Ja, und ich denke schon, dass der Weg da von ihm hingeht und ist ja jetzt schon die Vuelta gefahren. Und im nächsten Jahr, gut, wird man ihn wahrscheinlich dann wieder bei einer Grand Tour einsetzen. Ist die Frage, wo? Also ich glaube, wahrscheinlich dann eher wieder bei der Vuelta tendenziell gesehen. Ja, und
aber das ist also ich meine, es wird zwar, aber ich würde ihn lieber nochmal so in der Rolle des, ich will nicht sagen Edelhelfers, aber ich würde ihn ungern jetzt schon irgendwie als Kapitän bei so einer Rundfahrt sehen, oder? Also dann lieber so als Dark Horse in der Mannschaft, der mal ein, zwei freie Tage bekommt, aber ansonsten so noch sich in der Ausbildung befindet.
Ja, aber ich würde ihn jetzt also auf keinen Fall dann im nächsten Jahr zu der Grand Tour schicken, wo jetzt ein Tom Dumoulin dann auch fährt.
Mhm, genau. Ja.
Weil da wäre er jetzt dann als Helfer dann auch verheizt.
Ja, ja. Also lieber dann so wen hat, gucken wir mal, wen Sunweb 18 noch im als Rundfahrer sozusagen im Team hat, außer Dumoulin. Ja,
die haben natürlich noch zum Beispiel einen Wilco Keldermann in der
genau.
Mannschaft, der jetzt auch bei der Vuelta gezeigt hat, dass er dann doch nicht nur vielleicht das ewige Talent ist, sondern dass er jetzt auch wieder an frühere Leistungen anknüpfen kann. Ja, und da ist es dann vielleicht für Lennart Kemner auch möglich, im Windschatten von ihm da eine Grand Tour zu bestreiten und sich da weiterzuentwickeln und weitere Erfahrungen in Sachen Rundfahrten zu sammeln.
Ja, genau, so eine Rolle sehe ich ihn da auch zumindest noch in einem Jahr, bis er dann vielleicht auch von selber dann sagen kann, okay, pass mal auf, so schaut's aus, jetzt ist hier auch meine Zeit gekommen. Und ich finde immer schön, wenn ein Fahrer von selber dann den Impuls gibt. Aber U23 Silber, also ganz famos, Glückwunsch und etwas, worauf man mit Sicherheit aufbauen kann für die Zukunft.
Aber es ist natürlich wie bei allen Talenten die Frage, irgendwann muss halt dieser große Leistungssprung kommen, dass man mal bei einer Grand Tour vorne reinfährt. Und bei einem ist es halt mit 23, 24 oder gar 22, wie bei Nairo Quintana schon der Fall. Bei anderen ist es halt mit 26 erst der Fall. Mhm. Von daher, wenn es jetzt mal nicht so laufen sollte, darf man den dann auch nicht gleich abschreiben.
Nee, natürlich nicht. Also ich habe noch bis zuletzt an Linus Gerdemann richtig geglaubt. Also mir ist sogar lieber, wenn die Fahrer sich in Ruhe entwickeln können und jetzt auch nicht mit zu viel Renntagen in jungen Jahren verheizt werden. Ich glaube, damit tut man ihnen auch keinen Gefallen, weil man möchte sie ja auch, also ich möchte ihn jetzt nicht wie Chris Horner erst mit 42 die erste Grand Tour gewinnen sehen. Aber
da hätte er noch Zeit.
Da hätte er noch einiges an Zeit. Da kann er so, hat er sozusagen seine erste Lebens-, also ist jetzt Halbzeit für ihn, Lebensjahr technisch, aber lieber ein langsamer Aufbau und ruhiger, geduldiger Aufbau. Und ich hoffe mal, dass das Team Sunweb, oder kann mir gut vorstellen, dass das Team Sunweb in der Hinsicht auch.
Ja, gut, die haben ja auch mal als Ziel ausgegeben oder sozusagen sich auf die Fahne geschrieben, dass sie deutsche Talente entwickeln wollen und mit einem deutschen Rennfahrer irgendwann eine Grand Tour gewinnen wollen.
Mhm. Ja, das. Dann sollen sie mal in Ruhe machen, sage ich mal einfach so, ne? Also vielleicht klappt das ja. Möchte man ja gar nicht, also es sei ihm gegönnt. Ich gucke gerade mal, mit wem er so ist. Mit Linus Gerdemann, wo wir ihn gerade eben erwähnten, auch zusammen im Team gefahren sogar. Bei Team Stölting Service Group. 2016. Und naja, also die Daumen sind ihm gedrückt und hoffen wir mal, dass er da seinen Weg geht. Das war sozusagen jetzt der erste, ich will nicht sagen erste große Sieg von ihm, aber schon etwas, was man, wo man so drauf guckt. Ne? Also wenn ich mir jetzt noch die anderen Ergebnisse angucke, es wird wahrscheinlich das sein, wo er am ehesten noch jetzt darauf sagen würde, dass das war sein größter Sieg. Das war dann der Donnerstag, boah, ich bin so schlecht mit Wochentagen, das war glaube ich der Donnerstag, richtig?
Mhm.
Freitag war
schon, ja.
Freitag war doch Ruhetag, kann das sein?
Ja, kann sein.
Ja, ein Tag, hat mich auch irritiert, dass sie einen Ruhetag dazwischendurch haben, aber naja, soll ich ihn auch, ne? Ein bisschen am Fjord gucken, wahrscheinlich den Markus irgendwie auf den Sack gehen.
Bisschen so Lachs Richtung. Essen.
Ein bisschen Lachs essen, ja genau. Hatten wir drüber gesprochen, ne? Der eine, der den Lachs gewonnen hat, wer war das nochmal? War das nicht Bernhard Eisel?
Es war ja Bernhard Eisel bei
Zu dem wir später auch noch kommen werden. Der
Arctic Race of Norway, ja.
Genau, da hat er den Lachs vielleicht diesmal so ausgepackt und hat ihn am Grill geschmissen und dann alle eine Runde Lachs bekommen. Und vielleicht hat das dann auch dazu geführt, greifen wir jetzt mal einfach vorweg, dass er neuer Team, Fahrersprecher geworden ist. Ja, also mit Speck fängt man Mäuse und mit Lachs fängt man Fahrer. So ist vielleicht die Logik, die dahinter steckt. Aber jetzt ohne Spaß, also Bernhard Eisel, ich erinnere mich noch, dass Jens Vogt das, glaube ich, auch mal ja oder sehr lange gemacht hat.
Der hat das gefühlt eine Ewigkeit gemacht, ja, und da war dieser Posten
die
auch noch mit Leben ausgefüllt. Und seither hört man von diesem CPA, diesem Fahrerverband, beziehungsweise dem Fahrersprecher davon, eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Und da kann man sich jetzt natürlich erhoffen, Bernhard Eisel gilt so als schlicht, also wirklich der Kapitän de la Route im Peloton und ist eine sehr angesehene Person, dass da jetzt in Sachen Fahrerbewegung sich wieder mehr tut in den nächsten Jahren.
Aber man muss auch sagen, Jens Vogt hat ja, da hat man viel gehört, den kannst du auch als Schülerlotse auf die Straße stellen und du wirst viel hören. Ja, also das gehört
ja. Ja, aber er hat zumindest dafür gesorgt, dass die Probleme der Fahrer etwas Gehör finden.
Ja, Gehör finden, genau. Aber wie viel dabei rumgekommen ist, weiß ich aber auch nicht. Aber klar, also der spricht ja in jedes Mikrofon, was man ihm nicht hinhält. Ne? Also insofern, aber ich gebe dir recht, ne? Er wurde wahrgenommen in seiner Rolle. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ne? Genauso wie irgendwie an Bundespräsidenten oder so, von dem einen hört man mehr, von dem anderen hört man weniger und er wurde in seiner Rolle definitiv wahrgenommen. Das stimmt wohl.
Ist natürlich sicherlich jetzt auch nicht unbedingt die dankbarste Aufgabe für einen Fahrer und deshalb sind es ja in der Regel dann auch eher ältere Fahrer, die schon ein gewisses Renommee haben, sage ich jetzt mal. Und bei einem jüngeren Fahrer, der überlegt sich da ja wahrscheinlich dann eher dreimal, was er da sagt, weil für den geht es dann ja noch um relativ viel. Der hat ja noch den großen Teil seiner Karriere vor sich und wenn er sich dann mit einer unangenehmen Aussage bei irgendeinem Funktionär oder sonst wem verscherzt, dann geht das natürlich auch ganz schnell runter in die Teams.
Ja, genau. Ja, also da, man will halt kein Risiko eingehen und das kann ich gerade bei jungen Fahrern dann auch verstehen. Also das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, ne, dass man da sich erstmal keine heißen Eisen anfassen will. Am Samstag war dann das Damenrennen. Leider Gottes, wie ich eben sagte, wissen wir zu wenig. Außer, dass man es natürlich bewundernswert ist, dass die Holländer auch da.
Ja, also gut, es war ja eigentlich klar, dass eigentlich eine Niederländerin dieses Rennen gewinnen wird, weil die waren ähnlich dominant wie Tom Dumoulin im Zeitfahren. Also die hatten zum Schluss, glaube ich, in dieser Gruppe, ich habe es so ein bisschen verfolgt, noch drei dabei und dann haben sie es halt einfach taktisch clever gemacht und es wäre halt auch, enttäuschend gewesen, wenn du so eine Situation dann nicht ausnutzt und dann nicht die Siegerin stellst. Mhm. Ja, und von daher eigentlich zu erwartender Erfolg der Niederländerinnen war nur die Frage, welche von ihnen es dann schafft.
Und am Ende hat es dann Chantal Black gemacht. Kurze Pause, ich muss mal eben auf Toilette, ja? Ist das in Ordnung?
Ja.
Okay, danke. So, da bin ich wieder. Dankeschön.
Ja.
Wir waren bei Chantal Black stehen geblieben.
Genau, und waren jetzt beim Frauenrennen, also beim Straßenrennen.
Genau, da waren wir, ja. Da hatten wir gerade unterbrochen und jetzt sind wir wieder da beim Damenrennen. auch da, leider Gottes dann, du hattest es ja gesagt, du hast etwas gesehen. Ich sehe unter den Top, Lisa Brennauer auf Platz 42. Ich meine, am Ende ist auch egal, ob du 41. wirst oder 42. Sie kam dann sozusagen mit der, nicht mit der, mit der großen ersten Gruppe mit, sondern sozusagen im Feld der, Feld der Verlierer kann man auch nicht sagen, ne? Aber in einer der nächsten Gruppen mit rein.
Ja, schade, also insgesamt, das war also jetzt nicht so die Weltmeisterschaft der deutschen Damen, aber na gut, es kann nicht jedes Jahr so erfolgreich laufen.
Nee, und es ist ja auch, also dass die Leistung dieser der Damen in der Vergangenheit ist, glaube ich, über alle Zweifel erhaben, was sie schon geleistet haben. Und man, es kann, also Lisa Brennauer, die da 42 geworden ist, war schon zweimal Weltmeisterin. Das muss, also, mein Gott, man kann halt immer mal einfach Scheiß am Rad haben, muss man so sagen. Und einfach jetzt drüber hinwegsehen, Norwegen war nicht ihr Pflaster, vielleicht nächstes Jahr, weiß ich nicht, wie mit diesem bergigen Kurs, kommen wir vielleicht später nochmal ganz kurz dazu, umgegangen wird, aber mal einfach abwarten, das jetzt abhaken im deutschen Lager und dann geht es weiter. Romy Kasper habe ich noch nie gehört, den Namen. 29-Jährige vom Team Bölz. Fährt nächstes Jahr für Ale Cipollini. Oder dieses Jahr. Nie gehört. Man sollte sich öfter mal die deutschen Mannschaften angucken. Auch der Damen. Naja. Ja, und dann kam es, soll man sagen, zum Showdown oder zum Höhepunkt für uns oder zum Rennen der WM, wie auch immer. 276,5 Kilometer Bergen, das Rennen der Herren.
Ja, insgesamt 12 Runden plus halt 40 Kilometer sozusagen die Anfahrt auf diesen Rundkurs. Und gespickt war dieser Rundkurs mit diesem sogenannten Salmon Hill, also diesem Lachshügel, der so die Hauptschwierigkeit da war, also 1,5 Kilometer mit einer Durchschnittsschwierigkeit von 6,4% Steigung. Und ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen enttäuscht war von dem Kurs, weil ich dann doch dachte, dass es dann vielleicht selektiver ist, weil es hat sich auch lange Zeit, ja, im Rennen
nichts getan.
Nicht die Aktion, sagen wir mal so, die jetzt dazu geführt hätte, dass die Sprinter eliminiert werden können. Und dafür war auch der Rundkurs an sich nicht schwer genug. Also dann hätte man schon diesen Lachshügel, ja, statt irgendwie bei Kilometer 7,5 in dieser Runde, bei Kilometer, ja, sag ich mal 16,5 einbauen müssen, damit da wirklich die Sprinter abgehängt werden können. Und ja, vom Renngeschehen her war es halt so, wie es bei der WM immer ist. Am Anfang, nach dem Start, wenn es dann losgeht, zeigen sich da erstmal die kleinen Nationen vorne. Also die haben ja so nicht diese große Bühne, um sich zu empfehlen. Natürlich ist dann die Weltmeisterschaft auch, ja, ein willkommener Treffpunkt, um sich da auch mal für einen größeren Vertrag jetzt zu empfehlen.
Ja, und die gehen dann mal den Landsleuten zu Hause zu zeigen, dass man da war.
Ja, ich kann mich erinnern, dieser Fahrer aus Aserbaidschan, der war dann so einer der Ersten, der dann aus dieser Ausreißergruppe abgehängt wurde. Und der hat sich dann wirklich lange, wurde der vom Kameramotorrad begleitet und hat sich wirklich da, ja, richtig gefreut, dass er da auch mal ins Fernsehen kam und da präsent war. Ja, aber prominentester Fahrer in dieser Ausreißergruppe war dann eigentlich der Costa Ricaner. Also Namen gerade noch.
Warte, ich habe ihn gleich. André hat Amador.
André Amador, genau, ja.
Der war, frag mich doch, wenn es um Namen geht.
Auch schon das rosa Trikot getragen hat. Aber auch der war nicht in der besten Form. Ja, die Ausreißergruppe wurde dann halt später irgendwann eingeholt, nachdem dann die Niederländer sich dazu entschlossen hatten, dann doch mal für eine Tempoverschärfung zu sorgen, weil viele Teams, wie zum Beispiel die Niederländer, die hatten ja keinen reinen Sprinter jetzt in dem Sinne dabei. Die hatten halt einen Tom Dumoulin dabei, der auf eine, also der es dann hätte solo probieren müssen, oder zum Beispiel Niki Terpstra, oder halt auch, ja, Dani van Poppel hatten sie schon einen Sprinter, aber ist jetzt natürlich nicht der Top-Favorit im Vergleich.
Mollema hätte vielleicht auch noch mit einer Attacke, wäre jetzt auch einer.
Genau, das sind halt alles so, ja, sage ich jetzt mal, Finisseure, die dann da das hätten noch probieren können. Aber auch andere Länder, wie zum Beispiel die Spanier, die das im Finale eigentlich recht gut gemacht haben, die mit ihren besten Leuten, mit De La Cruz und auch Luis Mas da attackiert hatten. Das war halt auch so eine klassische Nation, die keinen richtigen Sprinter dabei hatten. Die hatten zwar einen Rojas dabei, aber selbst wenn der in den Zweiersprint kommt, holt er immer den zweiten Platz.
Dumoulin hatte sich ja hinterher auch selber sozusagen kritisiert, dass er zu spät erst attackiert hat. Ne? Also und ich glaube, wir werden jetzt nicht vorweggreifen, dass Dumoulin es nicht gewonnen hat. Ne? Aber er hat sich selber sozusagen auch an die eigene Nase gepackt und hat gesagt, ja, ich habe zu spät attackiert. Und deswegen als Nicht-Sprinter keine Chance gehabt zu gewinnen.
An diesem Tag hätte dort. Also die einzige Möglichkeit, die du halt gehabt hättest, wäre das Rennen wirklich schon 100 Kilometer vor dem Ziel mit der gesamten Mannschaft so richtig zum Explodieren zu bringen. Aber dadurch war es halt so, dass du halt, ja, die reinen Sprinter, also wenn es denn so welche gab, die dabei waren, vielleicht eliminiert hast, aber so Fahrer wie ein Peter Sagan halt oder wie ein Fernando Gaviria, die kommen halt recht gut über solche Hügel und wenn du da nicht wirklich das Tempo am Anschlag hältst, dann wirst du die auch nicht los.
Ja, also das wird definitiv etwas sein, was im
Kommen. Ja, und auf dieser ja letzten Runde war es denn ja so, dass da Alaphilippe in der letzten Überfahrt dieses Lachshügels attackiert hatte und dann ja erst alleine weg war, dann ist Gianni Moscon zu ihm noch wieder aufgefahren und dann war es ein bisschen schade, weil dann so 4 Kilometer waren dann noch zu fahren und dann ist dann das TV-Signal für alle Stationen zusammengebrochen und man hatte dann halt nur eine feste Kameraeinstellung von 800 Meter vor dem Ziel, dann war es echt schwierig dann zu interpretieren, wer da jetzt als erstes auftauchen würde. Aber dann war es dann wirklich wohl so, dass der Fernando Gaviria da die Nerven verloren hat und selbst versucht hat, dieses Loch nach vorne wieder zuzufahren, was sich hinterher dann im Sprint gerecht hat. Also der hatte dann da keine Chance mehr. Aber Alaphilippe war vielleicht der Stärkste an dem Tag, aber das Terrain hat es einfach nicht hergegeben, dass er da durchkommt und wurde dann genau wie Moscon auch wieder eingeholt. Also die Dänen waren dann auch noch, glaube ich, mit 2 Mann dabei. Die haben dann Jagd auf die gemacht. Die hatten noch Murkoff dabei und Michael Wallgren, glaube ich. Ja, und dann am Ende der klassische Sprint, beziehungsweise bei so einer WM ist es natürlich immer ein bisschen chaotischer Sprint. Da kommt es dann halt so ein bisschen drauf an, wie kann ich mich als Fahrer selbst positionieren. Ausgangs der letzten Kurve hat dann Alexander Kristoff als erster das Rennen um den WM-Titel eröffnet und wurde dann aber knapp, aber dann doch durch einen Panthersprung von Peter Sagan geschlagen.
Von wem auch sonst. Also wie habe ich irgendwo gelesen, wenn man ein Trikot hat, was einem gut steht, dann soll man es halt behalten. Ne? Also dann soll man das immer wieder fahren. Ich bezweifle ja, dass das im kommenden Jahr, also wenn es ihm das im kommenden Jahr nochmal gelingt, dann weiß nicht, was ich dann mache, dann fahre ich eine 100 Kilometer Runde im T-Mobile Trikot von 2000, weiß ich nicht, von wann ich das habe, von 2004 oder 5 oder
ja,
so.
Ja, aber Peter Sagan hat doch mal bei der Tour de France gesagt, als er das gelbe Trikot hatte, wenn ich gelb verliere, habe ich noch grün. Und wenn ich grün verliere, habe ich immer noch das Weltmeister-Trikot.
Ja. Ja, also, ne, also er beschwert sich nicht. Noch kurz, also es gibt auch das Video noch, es ist mittlerweile ja auch eine, wie heißt das, Helikopteraufnahme von den letzten 4 Kilometern aufgetaucht. Also wenn ihr das sucht, ich werde es an dieser Stelle dann auch in der Folge verlinken. Falls ihr bis jetzt noch nicht die Möglichkeit habt, dann doch das Finale nochmal zu sehen, könnt ihr das da finden. Ja, also Peter Sagan, was war jetzt mit seiner Krankheit? War das, hat er uns für alle veräppelt?
Nee, ich glaube schon. Also du hast ihn halt diese gesamte gut 270 Kilometer nicht einmal vorne gesehen. Also hat das wirklich taktisch wieder hervorragend eingefädelt. Und ja gut, was dann halt, also für mich so wieder ein bisschen fragwürdig war, war halt, dass dann Lukas Pöstlberger, der eigentlich Österreicher ist, dann dem Peter Sagan im Finale dann noch geholfen hat. Aber gut, ist halt irgendwo sein Teamkollege bei Bora. Und ja, auch genauso fragwürdig, was die Tschechen in der ersten Hälfte des Rennens veranstaltet haben. Also man weiß ja zum Beispiel Zdeněk Stieber oder auch zum Beispiel Peter Vakoc, die haben da so eine, ja, Quickstep-Connection, also da kann man schon dann vermuten, dass sie da vielleicht für die Belgier gefahren sind.
Ja, aber diese Allianzen, sag ich mal, die gibt's ja, die gab's immer schon und die wird man auch nicht, die wird man auch nicht abgestellt bekommen.
Ja, aber es war also...
Wie kann man, also ich wüsste auch nicht, wie man es verhindern soll.
Für Peter Sagan natürlich absoluter Glücksfall, dass also er hat ja selber das Rennen nie mit seinem Team zusammenhalten können mit den Slowaken.
Nee, natürlich nicht. Ne, aber das gehört vielleicht auch dazu, zu einem, wie soll man sagen, cleveren oder guten Fahrer, solche, ich will nicht sagen Allianzen oder Freundschaften oder Verbindungen oder so zu pflegen und zu hegen. Und für einen Armstrong wären wahrscheinlich nicht so viele gefahren, um es mal so rum zu sagen. Ne? Also das gehört vielleicht auch dazu, zu ihm als Fahrer oder als ihm als wie soll man sagen, als Mensch. Das klingt jetzt so, ne, so hochtrabend, ne, aber das ist halt auch Bestandteil des Ganzen oder des Peter Sagans, ne, dass er genug Freunde überall hat, die dann auch.
Ja, ist natürlich unheimlich beliebt, aber zu diesem Zielsprint nochmal, also ich behaupte, wenn es da einen Norweger gibt, der Alexander Kristoff da den Sprint anlässt und der nicht selbst schon 300 Meter vom Ziel losfahren muss, dann gewinnt er das Ding. Weil er war schon, also typisches Alexander Kristoff Problem, schon wieder zu früh im Wind und dadurch auf den letzten Metern noch übersprintet von Peter Sagan. Und die zweite Sache, wenn man sich das Zielfoto mal anguckt oder die Zeitlupe der Zieleinfahrt, sieht man mal, wie extrem Peter Sagan immer diesen Panthersprung macht. Also der sitzt da wirklich schon fast auf dem Hinterreifen und auch das war bei Alexander Kristoff da kaum zu sehen. Und das war auch so, ja, ich will nicht sagen, dass es vielleicht sonst nicht gereicht hätte für Peter Sagan, aber es wäre echt knapp geworden ohne diesen famosen Panthersprung. Ja,
aber er hat es einfach, also in jeglicher Hinsicht ist er im Moment derjenige, der es raus hat, ne? Der das Glück hat, der die technischen Fähigkeiten hat, sowas zu machen, der die Allianzen hat, ne? Also er ist einfach, klingt blöd, aber auch das gehört vielleicht zum kompletten Fahrer dazu.
Ja, und vor allem, nachdem er jetzt dann von der Tour de France
ausgeschlossen
wurde, ist es dann ihm auch, und beziehungsweise vor allem dem Team Bora dann zu gönnen, weil die waren wirklich nicht mit Glück überschüttet in dieser Saison.
Das stimmt.
Umso mehr können sie sich jetzt freuen, dass sie dann im nächsten Jahr, oder ja, ich weiß nicht, ob man sich dann unbedingt über so ein Weltmeistertrikot freut, weil das natürlich dann doch schon sponsorentechnisch, was die Visibilität da angeht, das so ein bisschen einschränkt. Ja, aber sicherlich wird man dann stolz darauf sein, dass man dann wieder eine Weltmeister in den eigenen...
Das denke ich auch. Vielleicht noch
ich meine, die werden dadurch jetzt nicht irgendwie 500 Dunstabzugshauben weniger verkaufen.
Die verkaufen ja keine Dunstabzugshauben, sondern einen Herd mit Dunstabzug. Das ist ja keine Haube.
Ja, es ist ja eine, also ohne Haube.
Das ist Kunst. was wollte ich noch sagen? Die Italiener haben dann auch wieder, also der Italiener als solcher fährt ja gerne Auto. Ja, und wenn er am Fahrrad sitzt, vergisst er manchmal, dass er nicht Auto fährt. Das kann ja passieren. Dann hält man sich kurz am Auto fest, ne? Auch so eine Nummer, die da passiert ist, oder so ein Anekdötchen rund um dieses WM-Rennen. Lisa, sag mal schnell, Moscon.
Ja, aber es ist generell so in letzter Zeit, ich weiß nicht, was sich dann auch die Fahrer immer dabei denken. Also früher war es natürlich so, dass da keine Kameras waren, aber mittlerweile kannst du ja im Rennen dich auch keinen Meter mehr ungestört bewegen, ohne irgendwie vielleicht auch von einem Zuschauer gefilmt zu werden. Also wir hatten das ja jetzt bei der Vuelta, da war es glaube ich auch mit Hilfe von Zuschauerbildern, dass da zwei Fahrer vom Team AG Désert, sogar Nico Denz, dann ausgeschlossen wurden, weil sie sich am Auto festgehalten haben.
ich habe mal jemanden gefragt, der auch durchaus höherklassige Rennen gefahren ist, der meinte, in dem Moment denkst du nicht, da ist so viel Adrenalin im Körper und in so einer Situation, da kannst du nach dem Namen deiner Mutter fragen und den kannst du nicht mehr sagen. Da wird man nach jedem Strohhalm, wenn es in so einer Situation ist, greifen und wenn es dann so ist, dann macht man das auch. Also und wenn da nicht da jemand da ist, der vielleicht dann auch, und das war ja in dem Fall dann, also ich denke ja, das hatten wir glaube ich auch schon mal, ne, eigentlich derjenige, der im Auto sitzt und den kühlen Kopf befahren sollte, das ist ja eigentlich der größere Idiot noch. Ne?
Weil, ja, das stimmt, aber zum Beispiel jetzt ein Fahrer wie Moscon ist jetzt nicht das erste Mal, dass er da irgendwo negativ auffällt, soll auch mal, also da gab es ja schon mal diese Geschichte, dass er da den Kevin Reza rassistisch beleidigt haben soll. Ach,
das war eher okay. Das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm, dass er das war.
Ja, aber da gab es dann auch vom Team Sky intern so eine Sperre,
ja, ja, ja,
einen
ja.
Monat, wo er dann gar keine, also sowieso gar keine Rennen gefahren wäre, also eigentlich dann auch für mich ein Witz, also dass man den Fahrer dann da rausnimmt, wenn man kein Rennen fährt.
Wie man den Führerschein abgibt, wenn man im Urlaub ist, 4 Wochen. Ja, also so
ja nur. Genau, so ist es, ja.
Also ein Unsympath, der Vogel. Merken wir uns den Namen nicht. Oder doch im Schlechten. Was sonst noch zu diesem, was fällt mir da sonst noch ein?
Ja, aus deutscher Sicht natürlich ein relativ enttäuschendes Rennen.
Ach ja,
also,
stimmt, Deutsch war ja auch dabei.
Sie waren dabei, sagen wir mal so, und in der Schlussphase, ich glaube eingangs der letzten Runde, hat sogar Paul Martens mal die Spitze übernommen, hat sich da vorne gezeigt und war sogar, ich weiß gar nicht genau, wer da sein Begleiter war, aber jedenfalls waren sie zu zweit vorne weg, aber das Ganze war dann relativ schnell wieder neutralisiert worden und ansonsten hat man einfach nichts von denen gesehen und ja, ich weiß nicht, ob es mit einer anderen Taktik anders ausgesehen hätte, aber man hätte ich mir gewünscht, dass man zumindest mal am Anfang irgendeinen mit in die Fluchtgruppe zumindest schickt, ja, weil das, also da gar keinen jetzt mitzuschicken und dann hatte man zwar mit Nikias Arndt einen guten Sprinter dabei, aber auch der ist dann unter ferner Liefen eingetroffen.
Ja, also der beste Deutsche noch, Simon Geschke mit Platz 20, Arndt und Burkhardt dann in der Gruppe mit 2 Minuten Rückstand. das war's dann auch schon, glaube ich, ne? Toni Martin auch in dieser Gruppe. Also das war dann halt so eine recht große Gruppe von versprengten Fahrern. Paul Martens dann mit 5 Minuten. Also, ne, wollen wir mal ein bisschen schweigen. War insgesamt nicht so die. Nils Pollitt, Jascha Sütterlin mit 10 Minuten dann reingekommen, ne? Wenigstens beendet. Das ist ja auch schon, ne? Wenigstens beendet klingt doof, aber ich finde, das gehört, das gehört ja auch irgendwo noch dazu, ne? Also dann sich da durchzuquälen noch und diese fast 276 Kilometer ist auch eine Strecke, ne? Also muss man wahrscheinlich auch die Zähne zusammenbeißen, das am Ende dann noch durchzustehen, weil es haben ganz andere dann auch aufgegeben, ne? Also dafür dann trotzdem noch so ein bisschen an Respekt. Und vielleicht im nächsten Jahr wird es einfach alles besser.
Ja, aber aus deutscher Sicht ist im nächsten Jahr dann nicht viel zu gewinnen.
Nee. Aber wer weiß, vielleicht passiert ein Wunder. Und ich nehme noch 30 Kilo ab und werde zum Bergfahrer. Nee, komm, vielleicht ganz kurz, Südtirol. Nee, doch Südtirol, ne? Nee, gegen Salzburg. Salzburg ist nächstes Jahr die WM.
Nein, nicht in Südtirol, in Tirol, also in Innsbruck.
Innsbruck, nicht Salzburg, das andere Bruck.
Also wenn jetzt ein Österreicher zuhört, möchten wir uns dafür ganz herzlich entschuldigen.
Das war hier eine Tonstörung, ne? Da ist gerade irgendwie, hier ist ein Elefant durch die Küche gelaufen und der hat getrötet und deswegen habe ich mein eigenes Wort nicht verstanden und deswegen falsch. Ich wusste noch irgendwas mit Burg, ob Salzburg oder Innsbruck. Nee, Innsbruck, jetzt wo du sagst, ich weiß auch, von wem ich da hinterher Prügel für kassieren werde. Also gar nicht so weit weg auch, ne? Also für dich, wie weit ist das entfernt für dich? Keine 100 Kilometer, oder?
Ja, so ungefähr. Also schätze ich schon, ist so die Distanz München nach Innsbruck ist ein bisschen über 100 Kilometer, genau. Habe ich jetzt auch schon mal überlegt, dann in einem nächsten Jahr hinzufahren.
Je nachdem, kann man mal so im Hinterkopf behalten, dass man da vielleicht auch mal zusammen was machen kann. Ja, es soll, glaube ich, der bergigste Kurs oder der höhenmeterlastigste Kurs sein ever. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wird sich wahrscheinlich hinterher erst rausstellen, ob das so ist oder ob das sein muss überhaupt. Ne?
Aber ja gut, die Strecke wurde ja jetzt schon bekannt gegeben und es gibt da 2 Anstiege und dieser eine Anstieg dazu, dieser Hungerburg, der auch in diesem Jahr schon beim bei der Nachfolgerundfahrt des Giro del Trentino, der Tour of the Alps, gefahren wurde, ist natürlich schon unheimlich schwierig. Und wenn du das Ganze dann einige Male auf einer Strecke von 250 Kilometern gut hast, dann ist es eigentlich die erste so richtige Weltmeisterschaft seit langem, die eigentlich nur für Bergfahrer prädestiniert ist. Mhm. Also wir hatten es letztes Jahr mit dem Kurs bei den Olympischen Spielen Rio de Janeiro, aber so bei einer Weltmeisterschaft, da muss ich dann doch jetzt eher schon ein bisschen länger zurückdenken, dass es da einen Kurs nur für Bergfahrer gab. Mhm.
Ja, kann, also erinnere, also 205, man sagt 259 Kilometer mit 4670 Höhenmeter. Das klingt nach einer sportlichen Veranstaltung. Wäre jetzt nichts, was ich mir so aussuchen würde für einen Sonntagnachmittag, muss man mal ganz ehrlich sagen. ist auch, wenn ich mir das, wenn ich das richtig sehe, ist das eine Strecke, die am Ende mehrfach über, also am Anfang 80 Kilometer Einstieg ungefähr, 90, dann eine Schleife und dann den Rest nochmal in sozusagen immer in Schleifen um Innsbruck rum. Das, sag ich mal, wird ein großer Spaß. Also 90,6, aber ganz komisch, 90,6 Kilometer, dann 6 kurze Rundkurse, a 23,9 Kilometer und ein langer Rundkurs, a 31 Kilometer. Also da muss man nochmal in Ruhe sich anschauen, habe ich so irgendwie das Gefühl mit dieser Strecke, wie die da so lang fahren. Also was schon mal schön ist und sehr wohlwollend hier konnotiert werden soll, also Karte, Downloadkarte und so gibt's jetzt schon alles, steht jetzt alles schon zur Verfügung, auch wenn ich es nicht raffe. Interaktive Karte, mein lieber Scholli, naja, muss man sich in Ruhe angucken, ist jetzt vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt schon dafür, aber bei Gelegenheit früh genug gucken. Gibt auch Karten, ich tue mich ja schwer, also, aber wir werden mal gucken. Vielleicht finden wir ja eine Möglichkeit, irgendwie hinzufahren oder was zu machen. Ist ja nicht ganz so weit weg, wie Bergen es dann war.
Gut. Ja, aber es ist also die, zum Beispiel, also man sieht ja schon selbst dieser Anstieg im Gnadenwald.
Name alleine, es macht schon Spaß.
Ja, wird man sehen, ob da irgendein Fahrer Gnade lassen, walten lassen wird. Aber der ist ja nur 2,6 Kilometer lang, aber dafür 10,5% im Schnitt steil. Und wenn wir jetzt gerade über Bergen gesprochen haben, über diesen Lachshügel, der wirklich im Gegensatz dazu, ja, eigentlich ein Kindergeburtstag ist mit seinen 1,5 Kilometern und 6,5% im Schnitt. Also ich glaube nicht, dass ich da außer vielleicht ein Peter Sagan irgendein Sprinter an den Start trauen wird.
Nee.
Aber Peter Sagan hat auch schon bewiesen, zum Beispiel bei der Tour des Biss, als er mal die Königsetappe über die große Scheidegg gewonnen hat, dass er auch so bergige Kurse vorne bewältigen kann. Also da bin ich gespannt, ob er denn da antritt, um seinen Titel zu verteidigen.
Ja, lass uns mal auf uns zukommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, also ganz ehrlich bin ich mir, also alles, was ich hier sehe, würde mich sehr wundern. Andererseits bei Sagan
wurde ja, bei Olympia, noch nichts. Wie gesagt, bei Olympia im letzten Jahr hatten wir einen ähnlichen Kurs. Gut, wäre jetzt nicht der Sturz in der letzten Abfahrt passiert, hätte Bergfahrer gewonnen, aber am Ende, wer war der Sieger? Greg van Avermaet, ein Klassiker-Spezialist mit einem ähnlich schwierigen Kurs.
War der Kurs denn so lang?
Es waren auch 260 Kilometer, ja, glaube ich.
Ich bin gespannt. Ich möchte jetzt noch nicht, ich möchte jetzt noch keine Prognose abgeben. Da lasse ich mir jetzt einfach nochmal ein bisschen Zeit. Bis dahin fließt ja noch viel Wasser, die Innsbruck, den Inn runter.
Den Inn runter.
Ja. Den Inn runter, genau. Das schauen wir mal, was da so ist. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir da ja mal eine Akkreditierung. Da können wir wenigstens mit muttersprachlich auftrumpfen. Das wäre mal was. Ja, versuchen tue ich's. Also, da gebe ich nicht auf. Da werde ich so lange auf den Stein klopfen, bis er irgendwann mal sich spaltet. Ja, also, Bergen vorbei, Innsbruck steht vor der Tür und damit ist die Saison dann jetzt auch so, also für mich ist das ja immer nach WM und Lombardei-Rundfahrt geht es ja dann so für mich zu Ende, gedanklich zumindest mit dem Profisport. Aber wir haben jetzt noch ein paar vermischte Meldungen so zu diskutieren. was sich so getan hat. Und danach, also machst du wahrscheinlich, wie ich dich kenne, noch so ein bisschen Vorschau, was jetzt am nächsten Rennen kommt. Und das können wir auch zusammen machen, wenn wir den UCI-Kalender mal so anschauen. Erste Meldung, die ich hier noch aufgeschrieben habe, und da musste ich auch an zwei Sachen sofort denken. Und zwar, dass es dich ins Herz treffen wird, so als Nostalgiker und Romantiker, auch die Fahrrädertechnik betreffend. Es wurde angekündigt oder es hat wurde gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Ein Arbeitskollege hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich den Link noch finde. Dass im kommenden Jahr das erste Team mit einer Einfachschaltung sozusagen unterwegs sein wird. Also vorne nur noch ein Gang. Und also vorne nur noch ein Kettenblatt. Und hinten dann mit einer zum Beispiel von 3T gibt es, glaube ich, eine 10 oder eine 946 oder 942 oder irgendwie solche, so eine Kassette. Muss ich nochmal nachschauen, genau. Und dafür dann halt ohne Umwerfer. Also so wie Toni Martin ja jetzt teilweise auch schon im Zeitfahren unterwegs ist, so wird man dann auch auf einem normalen Straßenrad unterwegs sein.
Ja, aber wie willst du denn da mit einem Berg hochkommen? Also du hast ja hinten maximal eine Übersetzung von 32 bis 11.
Nee, die Kassette ist da größer. Also die ist natürlich nicht so eng getaktet sozusagen, ne?
Ja, aber du kannst ja gar nicht so abstimmen, also.
Sag das nicht, lieber Thomas. Also ich bin zuletzt mit einer ähnlichen Übersetzung unterwegs gewesen. Ich müsste jetzt doch mal den Ritzelrechner genau auspacken, um zu rechnen.
Ja, aber wenn du eine Übersetzung hast, beispielsweise, na, sagen wir mal jetzt, du musst ja vorne schon, wenn du dann damit zumindest einen Sprint fahren willst, ein 48er oder 50er Kettenblatt aufbauen. Mhm. Und ja, aber wie willst du denn das hinten abstimmen? Also du musst ja zum Beispiel vom 23er Ritzel runterspringen aufs 15er Ritzel, sage ich jetzt mal. Und dann...
Also die Übersetzung dieser einen Kassette, die ich zum Beispiel meine, ja, ist 9. Also der kleinste Gang ist 9. 9, 10, 11, 12, 13. Also bis dahin einschrittig. 15, 17, 19, 22, 26, 32.
Ja, aber das ist ja also auf den, sag ich jetzt mal, kleineren Gängen dann total unrhythmisch abgestimmt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es vielen Fahrern gefällt.
Ich weiß nicht, also wie gesagt, ich bin zuletzt unterwegs gewesen mit einer Übersetzung von vorne ein Kettenblatt von 38 und hinten, ich glaube, 11:42 war es. War natürlich auch kein Rennen, sondern eine andere Art von Veranstaltung, aber ich kann verstehen, dass es Vorteile mit sich bringt. Also alleine das nicht mehr drüber nachdenken müssen, wie muss ich meine, den Fahrern wird heutzutage durch die elektrischen Schaltungen ja schon vieles abgenommen oder man kann es sich abnehmen lassen. Ne, das ist ja schon fast wie Automatikfahren. Aber so in gewissen Rahmen fand ich das interessant. Ich glaube, wie hieß das nochmal, das Team, das dieses Jahr bei der Tour denen die Hütte abgebrannt ist? Aqua Blue oder Aqua?
Was meinst du?
Das Team, welchem die Hütte abgebrannt ist, hier der Bus abgebrannt ist.
Achso, das war bei der Vuelta, ja.
Ja, genau. Was habe ich gesagt? Tour bei der Aqua
Blue Sport.
Aqua Blue Sport. Die werden nächstes Jahr auf 3T-Rädern unterwegs sein, wo angeblich nur noch, oder wo zumindest bei manchen Rennen geplant ist, mit einer einfachen Übersetzung zu fahren.
Ja, also ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dann in der ersten Saison, wenn das Ganze noch nicht so ausgereift ist, da auch eine Reihe von Defekten geben wird.
Ich glaube sogar, dass das, ich habe jetzt auch die Meldung gefunden, ich glaube, dass das weniger defektanfällig ist. Also ich glaube, in der Hinsicht würde ich mir da weniger Gedanken machen. eher ob die Fahrer sozusagen von den, also ich sehe was wie du, dass es in diesem Fall oder in dieser Konstellation einfach Übersetzungen gibt, die nicht, also es lässt sich halt nicht so fein schalten, ne?
Und ob das ja, aber Profis, wenn ich zum Beispiel einer irgendwie, keine Ahnung, 10 oder 15% Steigung unterwegs bin, mhm, und dann mit mal, sage ich jetzt mal, vom 23er auf den 35er schalte hinten, dann trete ich ja mit mal ins Leere und bleib ja kurz fast stehen. Also.
Na, du schaltest ja also das Maximal ist ja vom 26er aufs 32er. Ne? Also der Unterschied ist natürlich, ne, das ist ja nur noch der Rettungsring der 32er dann.
Ja, genau, aber selbst dann habe ich ja einfach ein großes Loch, in das ich erstmal reintrete.
Ich bin ja nicht der Verfechter, der sagt, das ist jetzt die allein selig machende.
Ja, aber wer weiß, vielleicht ist ja das Kettenblatt vorne auch noch oval.
Nee, ist es nicht. Das kann ich dir sagen. Also, aber wie gesagt, also für den Anwendungsfall nicht, also für das, was ich damit gemacht habe, mit diesem Rad, was ich da gefahren bin, ne, mit dem Einfachantrieb, da war das schon echt schön. Also ich bin in keinem Moment in die Verlegenheit gekommen, dass ich jetzt einen schlechten Gang hätte. Vielleicht hatte ich auch mal irgendwie, hätte ich noch einen besseren haben können, ne? Aber das war an dem Tag nicht mein größtes Problem. Muss man so rum zu sagen.
Was mich viel mehr freuen würde, wenn es ein Team geben würde, das mit statt mit einer Kette mit einem Riemen unterwegs wäre.
Aber also mit dann hinten einer Getriebeschaltung oder was? Einer Narben? Oder?
Nee, dass man sowas erfindet.
Ach so. Na, ich glaube, das geht nicht.
Gehen tut das schon.
Ja.
Also, muss nur einer finden.
Man könnte auch einfach einen Motor ins Rad bauen, wenn es keiner mitkriegt.
Genau, ja.
Das müsste auch einer mal finden. Also, ja, ich glaube, mit dem ein Riemen, den du von Zahnkranz auf Zahnkranz wechseln kannst, also das, du musst dir vorstellen, dass der Riemen ja eine gewisse Breite hat, die ungefähr, ich würde mal schätzen, das Zweifache ungefähr von der Kette hat. Anderthalbfache vielleicht. Und damit würdest du alleine schon anderthalbfach, wenn du jetzt mit einer Zwölffachgruppe unterwegs bist, das anderthalbfache wegnehmen, dann wärst du ja auch schon wieder nur auf 7 Gängen oder so. Und wenn du damit die gleiche Entfaltung haben möchtest, das wird ja in ähnliche, also du würdest in ähnliche Probleme laufen. Glaube ich.
Mal abgesehen davon. Ja, aber wer weiß, vielleicht braucht man bald gar keine Antriebsübertragung mehr.
Weil?
Ja, weil man was erfindet, was das halt drahtlos macht.
Du meinst, dass vorne nur noch die Kraft gemessen wird und die dann hinten an einen Motor weitergegeben wird, der es antreibt?
Ja, wer weiß.
Ja, aber das klingt ja jetzt wieder interessant. Also du misst an den Pedalen, was der Fahrer tritt, ohne dass er, also über einen Widerstand, und diese Kraft wird weitergegeben hinten an ein Getriebe, das einen Motor betreibt, sodass keine Kette mehr nötig ist. Also das Super WLAN. Müsste nur einer mal bauen.
Aber ja, gibt sicherlich, also.
Ich glaube, da wäre aber der Manipulation noch mehr Tür und Tor geöffnet, als was sie jetzt eh schon haben. Nee, aber ich fand den Gedanken interessant. Ich werde das vielleicht im nächsten Velo-Snack aufgrund der eigenen Erfahrung, die ich da gemacht habe, nochmal so ein bisschen vertiefen. Wer da reinhören möchte, dann einfach mal kurz dort auch Hallo sagen. Dann die nächste Meldung, als ich sie heute Morgen, glaube ich, gelesen habe, da fiel mir doch glatt irgendwie das Brötchen aus dem Mund in den Kaffee und der Tag war eh schon gelaufen. Hatte ich nicht gesagt, dass ich schön finde, dass Contador einen würdigen Abschied hatte bei der Vuelta und dass mich gefreut hat, dass er die Etappe noch gewonnen hat und wir uns jetzt in Frieden voneinander trennen können? Also so in der Art waren noch ungefähr zwischen den Zeilen vielleicht auch meine Worte. Richtig? So, Pi mal Daumen bei der Vuelta danach. Und warum taucht er jetzt wieder wie Karl aus der Kiste auf?
Ja gut, also ist natürlich jetzt gefragter Mann nach seinem.
Ja, aber nicht jeder gefragte Mann muss auch die Fragen beantworten.
Ja gut, also, weiß ich nicht. Also haben ja auch viele andere Sportler gemacht, nachdem sie dann zurückgetreten sind, sind sie dann erstmal durch all mögliche Sendungen getourt und haben dann über ihre Karriere erzählt.
Ja, klar, aber ach nö. Dass ich wenigstens ein bisschen mich zur Ruhe lassen kommen können, oder? Dass es jetzt schon so schnell geht, also.
Ja, aber spannend, also neben dieser Aussage fand ich den Zeitpunkt, als er in diesem Interview gesagt hat, auch, als er entschlossen hat, dass er dann doch nicht, wie ursprünglich geplant, noch die nächste Tour de France in Angriff nimmt, nämlich auf dieser Etappe nach Chambéry, wo er da 2 oder 3 Mal gestürzt war und ganz, ganz viel Zeit verloren hat. Und da hat er für sich eigentlich so begriffen, dass es eigentlich dann nichts mehr bringt, dann im nächsten Jahr nochmal anzutreten.
Ja. Wenigstens hat er dann mal eine kluge Entscheidung getroffen, um es so zu sagen. Ne? Also ich finde, die meisten Sportler, und das meine ich nicht nur auf den Radsport bezogen, sondern ich behaupte jetzt, ohne die Zahl irgendwie untermauern zu können, 90% der Sportler, die sich nach ihrer Karriere zu ihrer Karriere oder zu anderen Themen äußern, hätten eigentlich besser gut daran getan, den Mund zu halten. Und er braucht es ja nicht. Er hat mehr als genug Geld, hoffe ich für ihn. Ne? Und dieses Streben nach Öffentlichkeit dann nochmal danach dem Sport, das, ich glaube den meisten, ich erinnere mich an ein sehr schönes Interview, du kennst ihn auch noch von Karl-Heinz Kunde, der bei irgendeiner Tour de France, ich glaube 2002, 2003, irgendwie so den Anfang 2000ern, auch hier vom Kölner Fernsehen irgendwie interviewt wurde und gefragt wurde, was sagen Sie denn davon, was Rudi Altig hier zu Jan Ulrich gesagt hat und so weiter. Und das war genau die richtige Antwort, die ich von, die ich in dem Moment hören wollte und die ich absolut passend und grandios fand. Da hat Karl-Heinz Kunde, die Franzosen nannten ihn, glaube ich, aufgrund seiner kleinen Körpergröße Le Microp, sagte, der Rudi soll nicht so viel quatschen, er soll mehr Rad fahren.
Ja.
Und, das brachte hat so viele, so wenig, mit so wenig Worten so viel Wahrheit darauf verwendet. Ja.
Ich glaub, ja, aber wo wir jetzt gerade beim Thema Geld schon wären, ja, also der Mindestlohn in der Pro Tour, beziehungsweise in der World Tour, wie sie jetzt heißt, und in der Klasse darunter soll dann im nächsten Jahr aufgestockt werden. Und es war jetzt eine der ersten Amtshandlungen des neuen UCE-Präsidenten David Lapartion. Hatten wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt.
Ja,
dass Brian Cookson da ja fast schon aus dem Amt gejagt wurde, also so deutlich wieder abgewählt wurde. Es war eine seiner ersten Amtshandlungen jetzt, dass er den Mindestlohn für die Fahrer in der World Tour erhöht hat, die bekommen, ja, also die aus der zweiten Division bekommen zusätzlich im nächsten Jahr 605 Euro mehr überwiesen und ja, aber die Untergrenzen, wenn man das jetzt mit anderen Sportarten vergleicht, sind dann ja doch wirklich Peanuts, was die dann verdienen manchmal.
Und vor allen Dingen, wenn man das auch andersrum betrachtet, seit 2013 war das Gehalt sozusagen nicht erhöht worden oder dieses Mindestgehalt, ne? Man muss ja jetzt auch mal fairerweise sagen, dieses, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Fahrer nur den Mindestlohn in oder den Mindestlohn bekommen. Aber wenn man das jetzt betrachtet, dass dieser Mindestlohn seit 2013 nicht mehr erhöht wurde, also in den letzten 4 Jahren, dann wird diese 605 Euro in der untersten Liga, ich weiß nicht, ob das nicht sogar nur der Inflationsausgleich dann ist, ne? Klar, in anderen Sportarten, in Fußball wirst du wahrscheinlich in der 5. Liga dafür noch nicht mal gegen den Ball treten.
Ja, aber was ich jetzt ganz spannend fand bei der Wahl, also ich kann diesen Lapartion jetzt noch nicht so richtig taxieren, was hat der jetzt vor und wo führt er den Radsport hin? Also für Cookson war es natürlich das Einfachste der Welt nach Verbrüggen und McQuaid da den Job besser zu machen, also klar, könnte man das eigentlich schlechter machen. Aber was interessant war bei der Wahl, ich glaube 8 Stimmen alleine hat der Lapartion aus Afrika bekommen, aber eigentlich auch nur vor dem Hintergrund, dass er den versprochen hat, in den nächsten Jahren eine WM in Afrika auszurichten.
Ja, also das sind auch so, wie soll man sagen, so Schachereien und so politische Entscheidungen und er kommt ja auch aus der Politik. Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Da will ich mich auch gar nicht mit beschäftigen beim Radsport, glaube ich.
Ja, aber also, muss ja nicht jetzt unbedingt schlecht sein, dass eine Weltmeisterschaft in Afrika ist.
Also, nee, überhaupt nicht.
Da gibt es sicherlich auch gute Kurse. Also und vor allem
total. Also am Tafelberg irgendwie irgendwas oder sonst was. Auf gar keinen Fall. Das wollte ich gar nicht damit gesagt haben, sondern eher im Sinne von, das sind so politische Entscheidungen oder so politische Absprachen und so, das hat für mich immer so ein bisschen, wie soll man sagen, Geschmäckle sagt man doch irgendwie im ich weiß nicht, in der Gegend um Stuttgart rum, ne? Und wie du schon sagtest, ne, Coxon hätte wahrscheinlich jeden Tag irgendwie sich einen Journalisten beschimpfen können und nebenher nonstop 2 Promille haben können und wäre immer noch der bessere gewesen als seine 2 Vorgänger. Aber ich weiß auch noch gar nicht, wofür er steht. Ne, deswegen soll er mal machen jetzt, ne? Also ein junger Mann dort, ich lasse das mal auf mich zukommen, ne? Also gucken wir, was passiert, ich hoffe, dass er den Anti-Doping-Kampf mit sich auf die Fahnen schreibt und dann warten wir einfach mal ab, ne? Also ich kann das auch noch, wie du es eben schon sagtest, ne, man kann ihn noch überhaupt nicht einschätzen, wofür und weswegen und weshalb. Deswegen gehe ich da jetzt mal einfach, wie sagt man so schön, ergebnisoffen ran und warten wir mal, was da kommt. Ne? Also hab mich ehrlich gesagt in den letzten Tagen auch viel zu wenig damit beschäftigt, um mal einzulesen, woher, also was, wofür er steht, glaube ich. Ne? Also ich weiß einfach nicht, wofür er steht. Aber warten wir mal ab.
Ja.
Und 37 von 45 Stimmen, das ist wirklich ein mehr als eindeutiges Ergebnis und zeigt wohl, dass er in der Hinsicht da viel hinter sich hat. Und das ist ja schon mal ein guter Anfang für eine, ich wollte schon sagen, Regentschaft, für einen Start bei ihm. Setzen wir das auch nochmal hier rein, das haben wir ja komplett vergessen auf unserer Tagesordnungsgedingse. Ne? Also, dass wir das nicht vergessen. Ja, eben hatten wir nochmal gerade die Meldung auch schon, das können wir jetzt einfach übergehen. Bernhard Eisel, Sprecher, ne? Neu geworden, herzlichen Glückwunsch, Bernie. Team Dimension Data ist er ja jetzt unterwegs und die nächste Meldung hat mich jetzt sehr frustriert, die du noch aufgetan hast. Also ich dürfe, für mich wäre das, wäre es quasi ein, wie soll man sagen, ach, guck mal an. Das fällt mir jetzt auf. Ich habe jetzt, während wir darüber gesprochen haben, habe ich einen Artikel schnell rausgesucht, den wir dazu verlinken können in der Folge. Und der ist vom Dennis Trupetowski. Und den wiederum habe ich in Düsseldorf kennengelernt, kurz und gesprochen. Der für die FAZ auch schreibt. An dieser Stelle, falls er das hören sollte, er ist gerade bei Facebook Online. Dort bin ich mit ihm kontaktiert. Das ist ja lustig. Das ist, so klein ist die Welt. Hat er einen Artikel geschrieben. Naja, übergehen wir das. Also, wenn ihr möchtet, lest euch mal den Artikel in der FAZ durch und ich werde ihn dann auch mal an dieser Stelle sagen, was wir in der Sendung ihn erwähnt haben. So, wo waren wir jetzt? Also, das Bartverbot. Erklär mir das mal bitte. Das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, also in
Essensreste.
Belgischen Team, also beim Team Sport Flanderen Baloise, hat der Sportdirektor Walter Plankert, war es, glaube ich, seinen Fahrern jetzt für die nächste Saison verboten, einen Bart zu tragen, beziehungsweise ein 3-Tage-Bart dürfen die noch tragen, aber alles, was dann schon länger wird, wird dann nicht mehr geduldet, weil er gesagt hat, er möchte das aus ästhetischen Gründen in seinem Team nicht haben.
Also ein 4-Tage-Bart wäre schon problematisch, ja? Also ich kann da nur schmunzeln. Simon Geschke wird wahrscheinlich an dem Tag vor seinem von dem Teamwagen von denen die ganze Zeit rumfahren und nur um ihn zu betrollen. Wäre zumindest meine Vorgehensweise. Wie ist das denn mit den langen Haaren von Sagan? Das ist okay? Also das findet er nicht unästhetisch oder würde das in seinem Team auch nicht dulden?
Ja, bei dem ist das, wechselt das ja ständig. Also da kannst du das ja nicht so so sagen, ob der jetzt einen Bart hat oder nicht.
Rotz und Essensresten im Barte des Profi, im Barte der Fahrer sind ekelig.
Ja, so hat er das halt ausgedrückt.
Ja. Kann er ja. Also ich hatte das.
Ich weiß nicht, ob die das jetzt auch vertraglich dann irgendwie festgeschrieben haben. Also kann ich da jetzt nicht sagen.
Naja, ich denke mir immer, wenn das unsere größten Sorgen sind im Radsport, ne, dann geht's denen gut, ne? Also
ja, aber vielleicht sollte man da auch einfach mal bei den Frauen eine Abstimmung machen, was die dann da besser finden.
Ja, stimmt. Also und auch bei den anderen Männern. Also ich habe ja auch ein ästhetisches Empfinden, ne? Also aber Nonsens. Nonsens. Also ich weiß nicht, ob der noch einen Sponsor sucht oder warum sich jemand meint, so äußern zu müssen.
Ja, vielleicht irgendwie so ein Rasiermittelhersteller.
Oder ja, oder wenn man so verzweifelt schon nach Aufmerksamkeit schreit, ne, dann wird es schon schlimm. Also wenn man das
Also bei Alpecin ist ja jetzt genau das Gegenteil der Fall.
Ja, eben. Die
wollen ja, dass Haare wachsen.
Was für ein Vogel. Naja, was soll ich machen? Ich gucke gerade mal Walter Plankert. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ihm das Haar sehr ausgeht und er deswegen vielleicht neidisch ist. Einmal beste Leistung, einmal Top-Flandern-Rundfahrt gewonnen, immerhin einmal Amstel Gold. Also es war jetzt kein schlechter Fahrer, ne? Aber das heißt auch, dass nicht jeder schnelle Fahrer irgendwie mit massiv Grips ausgestattet ist. Ich mache mal gerade eine schnelle Umfrage. Also ich habe jetzt eine erste weibliche Meinung, Breaking News, Augenzucken, Augenrollen und verständnisloses Kopfschütteln. Also wir haben, damit sind 100% aller Frauen, die wir bis jetzt befragt haben, gegen das Bartverbot.
Okay.
Ja, hätten wir das auch mal geklärt. Wenn Damen uns zuhören, ich weiß es zumindest von einer Handvoll ungefähr, es würde uns sehr freuen, wenn ihr eine weibliche Sicht darauf äußern könntet. Womit nicht mitnichten gemeint ist, dass ihr euch nur zu ästhetischen Fragen äußern sollt, dürft und könnt, sondern auch in allen anderen Bereichen mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr Ahnung als ich auf jeden Fall habt. So. Das dazu noch. Sollen wir noch mal kurz sagen, was jetzt noch so an Rennen kommt in naher Zukunft?
Ja, also jetzt starten ja die ganzen schönen, traditionellen Rennen, sage ich jetzt mal.
Da, wo ich mir an den Kopf fasse. Die keiner kennt, also doch, die schon.
Ja, hier in Deutschland vielleicht nicht, aber es sind ja eigentlich diese Rennen sind ja eigentlich die Seele des Radsports, also ganz alte Rennen, auch teilweise wie zum Beispiel jetzt die Toskana-Rundfahrt, die jetzt vor 2 Jahren neu aufgelegt wurde, aber schon eine lange Tradition hat, die ist heute zum Beispiel zu Ende gegangen, gewonnen von Guillaume Martin, einem Franzosen. Oder dann jetzt halt auch diese ganzen italienischen Halbklassiker, also morgen die Coppa Sabatini, dann Giro dell'Emilia, ja, und Treva di Varesine, Mailand Turin und bis hin dann zur Lombardei-Rundfahrt in, ja, nicht an diesem, sondern am nächsten Wochenende dann schon. Also das geht jetzt Schlag auf Schlag mit diesen kleinen italienischen Rennen und ja.
Danach kommt noch, also wenn man den UCI-Kalender betrachtet, die Presidential Cycling Tour of Turkey. Puh. Weiß ich nicht, ob ich da als Profi in diesem Land unbedingt gerne also starten möchte, womit ich ausschließlich die politische Lage dort meine. Und die Tour of, wie hieß sie nicht früher, Tour of Beijing dann?
Peking-Rundfahrt, ja.
Ja.
Ja, und es kommt natürlich auch zum Beispiel noch Paris-Tour haben wir dann auch noch. Oder den Chrono des Nations, also dieses.
Wir werden in den nächsten Wochen noch ausreichend zu quatschen haben, um es mal so rum zu sagen. Und wir werden auch sonst noch genug Sachen finden, glaube ich. Da kann man auch mit sicher davon sprechen.
Ja. Ja, also Rennen sind genug da.
Genau. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack für heute dicht. Hinten wird eher mal Mast gesägt. Und bedanke mich bei dir, bedanke mich beim Zuhören. Würde mich über die verschiedenen Punkte, die wir angesprochen haben, über Feedback auch freuen, insbesondere über diese Kalendergeschichte, wie eure Meinung dazu ist. Und ja, wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Unseren Hörern vielen Dank für eure Unterstützung. Wie gesagt, immer Unterstützung Patreon, Amazon, PayPal, alles gern gesehen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr uns unser Hobby hier so gestattet, um es mal so rum zu sagen. Und gehabt euch wohl, fahrt vorsichtig Fahrrad. Fährst du noch Fahrrad? Ist das Wetter noch gerade gut genug bei euch?
Ich fürchte, es war heute fast der letzte Tag, also.
Nein, 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 sag sowas nicht.
Ja, aber am Wochenende soll es dann ja wieder schlechter werden.
Nein, sag sowas nicht. Nein, nein, nein. Jetzt der Abend gelaufen. Naja, egal.
Ja, tschüss. Dafür geht's dann zum Joggen.
Ja, jetzt hast du das große Wort wieder erwähnt. Okay, macht es gut. Tschüss.
Tschüss.